From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Zum Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Liebe Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur letzten Versammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir senden unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Danach spricht Elder C. Scott Grow von den 70ern das Anfangsgebet.
Oh, my soul, praise and glory. Father in heaven,
Vater im Himmel, demütigen Herzens und dankbar treten wir vor dich in dieser abschließenden Versammlung der Generalkonferenz. Wir sind dankbar für deinen Geist, der reichlich über uns ausgegossen wurde in den vorangegangenen Versammlungen. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums und für die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die wiederhergestellt wurde durch den Propheten Joseph Smith. Wir danken dir auch für die Schlüssel des Reiches, die du wiederhergestellt hast, zusammen mit der Priestertumsvollmacht, die uns ermöglicht, die Verordnung der Erhöhung einzudrehen und heilige Bündnisse mit dir zu schließen, vor allem im Heiligen Tempel. Wir freuen uns heute über die Ankündigung 4 neuer Tempel. Wir danken dir für lebende Apostel und Propheten, die uns in diesen letzten Tagen leiten. Wir erflehen einen besonderen Segen für jeden von ihnen. Stärke sie in ihrem Wirken. Vor allem unseren lieben Propheten. Präsident Thomas S. Monson, den wir so sehr lieb haben. Wir danken dir für das Leben und die Mission und das Wirken deines Sohnes und für sein Sühnopfer und für seine herrliche Auferstehung. Vater, zu Beginn dieser letzten Versammlung bitten wir dich, dass du deinen Geist über jeden von uns ausgießen mögest, diejenigen im Chor, die Sprecher und auf einen jeden von uns, der zuhören wird, in dieser heiligen Halle und überall in der Welt. Bitte segne uns mit größerem Glauben an deinen Sohn, Jesus Christus, und an dich. Mögen wir entschlossener sein, deinen Willen zu erkennen und fähiger sein, diesen auch auszuführen. Von heute an. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied "For I am called by thy name". Nach dem Lied hören wir von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Elder Garrett W. Gong von der Präsidentschaft der 70er. Danach spricht Elder Patrick Kieran von den 70ern zu uns. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute spreche ich als Diener des Herrn und außerdem als Urgroßvater. Ich möchte Ihnen und meinen lieben Nachkommen die außerordentliche Gabe des Heiligen Geistes näher bringen und Zeugnis dafür ablegen.
Zu Beginn möchte ich bestätigen, dass das Licht Christi jedem Menschen, Mann und Frau, gegeben ist, der die Welt kommt. Jeder von uns profitiert von diesem heiligen Licht. Es ist in allem und durch alles und es ermöglicht uns, richtig von falsch zu unterscheiden. Der Heilige Geist ist jedoch nicht mit dem Licht Christi gleichzusetzen. Er ist das dritte Mitglied der Gottheit, ein eigenständiges Wesen aus Geist mit heiligen Aufgaben. Er ist eins in den Absichten mit dem Vater und mit dem Sohn. Als Mitglieder der Kirche dürfen wir den Heiligen Geist beständig als unseren Begleiter haben. Wir lassen uns durch das wiederhergestellte Priestertum Gottes, durch Untertauchung, zur Vergebung unserer Sünden taufen und werden dann als Mitglieder der Kirche konfirmiert. Bestätigt als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Bei dieser heiligen Handlung wird uns durch das Händeauflegen von Priestertumsträgern die Gabe des Heiligen Geistes gespendet. Danach können wir den Heiligen Geist als unseren Begleiter erhalten und stets bei uns haben, wenn wir an den Erretter denken, seine Gebote halten, von unseren Sünden umkehren und am Sabbat würdig vom Abendmahl nehmen. Der Heilige Geist lässt uns persönliche Offenbarung zukommen, um uns bei wichtigen Entscheidungen im Leben zu helfen. Etwa wenn es um Ausbildung, Mission, Beruf, Ehe, Kinder, Wohnort unserer Familie und dergleichen mehr geht. Bei einer solchen Angelegenheit erwartet der Vater im Himmel von uns, dass wir von unserer Entscheidungsfreiheit Gebrauch machen, über die jeweilige Situation unter Berücksichtigung der Evangeliumsgrundsätze nachsinnen und ihm im Gebet eine Entscheidung vorlegen. Persönliche Offenbarung ist äußerst wichtig, aber das ist nur eine Aufgabe, die der Heilige Geist wahrnimmt. Wie uns die Heiligen Schriften bestätigen, legt der Heilige Geist zudem Zeugnis für den Erretter ab und auch für Gott Vater. Er lehrt uns das Friedfertige des Reiches und bewirkt, dass wir reich werden an Hoffnung. Er führt uns dazu, Gutes zu tun und gerecht zu handeln. Er gibt jedem Menschen, Mann und Frau, eine geistige Gabe, damit allen dadurch genutzt sei. Er gibt uns Kenntnis und erinnert uns an alles. Durch den Heiligen Geist werden wir geheiligt und empfangen die Vergebung unserer Sünden. Er ist der Tröster, derselbe, der den Jüngern des Erretters verheißen wurde. Ich möchte uns allen ins Gedächtnis rufen, dass der Heilige Geist nicht dazu da ist, uns zu kontrollieren. Einige von uns trachten unklugerweise bei jeder noch so kleinen Entscheidung nach der Führung des Heiligen Geistes. Das banalisiert seine heilige Aufgabe. Der Heilige Geist respektiert die Entscheidungsfreiheit als Grundsatz. Er spricht in Hinblick auf Angelegenheiten, die von Bedeutung sind, sanft zu unserem Verstand und unserem Herzen. Jeder von uns nimmt den Einfluss des Heiligen Geistes wahrscheinlich anders wahr. Eingebungen von ihm werden unterschiedlich stark empfunden, je nachdem, wie wir es brauchen oder in welcher Lage wir uns befinden. In diesen letzten Tagen bekräftigen wir, dass nur der Prophet Offenbarung für die gesamte Kirche empfangen darf, nämlich durch den Heiligen Geist. Manche vergessen das, so zum Beispiel Aaron und Miriam, die versuchten, Mose von ihren Ansichten zu überzeugen. Doch der Herr unterwies sie und uns. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm zu erkennen. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Zitat Ende. Manchmal versucht uns der Widersacher, indem er uns falsche Vorstellungen gibt, die wir womöglich mit dem Heiligen Geist verwechseln. Ich bezeuge, Wenn wir die Gebote treu befolgen und unsere Bündnisse halten, schützt uns das davor, getäuscht zu werden. Durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, jene falschen Propheten zu erkennen, die Menschengebote als Lehre verkünden. Wenn wir den Heiligen Geist für uns selbst empfangen, sollten wir stets bedenken, dass wir keine Offenbarung für jemand anders erhalten können. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der zu einer jungen Frau sagte, ich habe geträumt, dass du meine Frau werden sollst. Ich sehe schon, sie haben es verstanden. Die junge Frau dachte über diese Aussage nach und antwortete dann, wenn ich den gleichen Traum habe, gebe ich dir Bescheid. Jeder von uns mag versucht sein, seine persönlichen Wünsche über die Führung des Heiligen Geistes zu stellen. Der Prophet Joseph Smith flehte den Vater im Himmel um die Erlaubnis an, die ersten 116 Seiten des Buches Mormon an Martin Harris ausleihen zu dürfen. Joseph hielt es für eine gute Idee, doch der Heilige Geist gab ihm kein Gefühl der Bestätigung. Schließlich gab Joseph die Seiten trotzdem aus der Hand und Martin Harris verlor sie. Eine Zeit lang entzog der Herr dem Propheten die Gabe zu übersetzen. Damit lernte er eine schmerzliche, doch wertvolle Lektion, die sein Wirken fortan prägte. Der Heilige Geist spielt bei der Wiederherstellung eine wesentliche Rolle. So berichtet der Prophet Joseph Smith, was geschah, nachdem er als junger Mann die Schriftstelle in Jakobus 1, Vers 5 gelesen hatte. Nämlich, nie ist einem Menschen eine Schriftstelle mit mehr Macht ins Herz gedrungen, als diese damals mir. Die Macht, die Joseph Smith beschreibt, war der Einfluss des Heiligen Geistes. Infolgedessen ging Joseph in ein Wäldchen nahe seines Elternhauses. Dort kniete er nieder, um Gott zu fragen. Die erste Vision, die sich daraufhin zutrug, war wahrhaft bedeutsam und herrlich. Aber der Weg zu der Erscheinung des Vaters und des Sohnes höchst selbst begann mit der Eingebung des Heiligen Geistes, Joseph solle beten. Die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums wurden durch eben dieses Muster offenbart. Im Gebet fragen und dann die Eingebung des Heiligen Geistes empfangen und danach handeln. Beispiele dafür sind die Übersetzung des Buches Mormon, die Wiederherstellung des Priestertums und seiner heiligen Handlung, beginnend mit der Taufe, sowie die Organisation der Kirche, um nur einige zu nennen. Ich bezeuge, dass Offenbarung vom Herrn an die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel in der heutigen Zeit nach demselben heiligen Muster ergeht. Nach diesen heiligen Mustern ergeht auch persönliche Offenbarung. Wir zollen all jenen Anerkennung, die auf den Heiligen Geist gehört haben, um das wiederhergestellte Evangelium zu empfangen. Angefangen mit Joseph Smiths Angehörigen. Als der junge Joseph seinem Vater erzählte, dass Moroni ihm erschienen war, erhielt diese für sich selbst ein Zeugnis als Bestätigung. Sofort stellte er Joseph von der Arbeit auf der Farm frei und drängte ihn, den Anweisungen des Engels zu folgen. Handeln wir als Eltern und Führer doch ebenso. Legen wir unseren Kindern und anderen ans Herz, den Weisungen des Heiligen Geistes zu folgen. Und folgen wir dabei auch selbst dem Beispiel des Heiligen Geistes, indem wir sie durch Milde, Sanftmut, Wohlwollen, Langmut und ungeheuchelte Liebe führen. Durch den Heiligen Geist wird Gottes Werk vollbracht, sowohl in der Familie als auch in der ganzen Kirche. Aus diesem Verständnis heraus möchte ich gern einige persönliche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist erzählen, die ich privat und im Zusammenhang mit Aufgaben in der Kirche gehabt habe. Ich erzähle das als mein Zeugnis dafür, dass der Heilige Geist uns allen ein Segen ist. Vor vielen Jahren hatten meine Frau und ich ein besonderes Essen geplant, zu dem wir meine Arbeitskollegen zu uns nach Hause einluden. Auf meinem Heimweg vom Büro hatte ich das Gefühl, ich solle im Haus einer Witwe anhalten, deren Heim leer ich war. Als sie die Tür auf mein Klopfen hin öffnete, sagte sie, ich habe darum gebetet, dass sie kommen. Woher war mein Gefühl gekommen? Vom Heiligen Geist. Ein anderes Mal führte ich kurz nach einer schwerwiegenden Erkrankung den Vorsitz über einer Pfarrkonferenz. Um meine Kräfte zu schonen, wollte ich die Kapelle unmittelbar nach der Priestertumsführerschaftsversammlung verlassen. Allerdings wurde ich nach dem Schlussgebet dazu inspiriert, jeden beim Hinausgehen die Hand zu schütteln. Der Heilige Geist sagte zu mir, wo möchtest du hin? Ich wurde inspiriert, Hände zu schütteln, und zwar mit jedem, der den Raum verließ. Ein junger Ältester kam auf mich zu und ich erhielt die Eingebung, ich solle ihm diese besondere Botschaft mit auf den Weg geben. Er blickte nach unten und ich wartete, bis er mir in die Augen blickte. Und dann konnte ich ihm sagen, beten Sie zum Vater im Himmel, hören Sie auf den Heiligen Geist, folgen Sie den Eingebungen, die Sie erhalten, und alles in Ihrem Leben wird gut. Später erzählte mir der Pfarrpräsident, dass der junge Mann gerade vorzeitig von Mission zurückgekehrt war. Er, der Pfarrpräsident, hatte dem Vater des jungen Mannes aufgrund eines deutlichen Gefühls versprochen, wenn er seinen Sohn zur Priestertumsversammlung mitbringe, würde Elder Hales mit ihm sprechen. Warum bin ich stehen geblieben, um allen die Hand zu schütteln? Warum hielt ich inne, um mit diesem besonderen jungen Mann zu sprechen? Aus welcher Quelle kam mein Rat? Die Antwort ist einfach: vom Heiligen Geist. Anfang 2005 wurde ich inspiriert, eine Generalkonferenzansprache über Missionarsehepaare zu halten. Nach der Konferenz berichtete ein Bruder, als wir der Konferenz lauschten, drang mir der Geist des Herrn sofort tief in die Seele. Es gab keinerlei Zweifel an der Botschaft. Meine Frau und ich, wir sollten auf Mission gehen. Und zwar jetzt. Als ich meine Frau ansah, merkte ich, dass sie genau dieselbe Eingebung vom Geist erhalten hatte. Wer hatte beiden gleichzeitig diese deutliche Antwort gegeben? Der Heilige Geist. Meinen Nachkommen und allen, die meine Stimme erreicht, gebe ich Zeugnis für persönliche Offenbarung und für die beständige tägliche Führung. Und Warnung, Ermutigung, Stärkung, geistige Reinigung, für Trost und Frieden, die unserer Familie durch den Heiligen Geist schon zuteil geworden sind. Durch den Heiligen Geist erfahren wir die große, liebevolle Barmherzigkeit des Herrn und erleben Wundertaten, die nicht aufhören. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass der Erretter lebt. Ich liebe den Vater im Himmel von Herzen. Ich bin ihm für die Gabe des Heiligen Geistes dankbar, durch die er seinen Willen offenbart und uns jederzeit stützt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, als ich in Asien tätig war, wurde ich manchmal gefragt, Elder Gong, wie viele Menschen leben eigentlich im Gebiet Asien? Ich erwiderte dann, die Hälfte der Weltbevölkerung, 3,6 Milliarden Menschen. Jemand fragte, ist es schwer, sich an all die Namen zu erinnern? Das Erinnern und das Vergessen sind Teil des täglichen Lebens. Beispielsweise suchte meine Frau einmal überall nach ihrem neuen Handy. Schließlich beschloss sie, es von einem anderen Telefon aus anzurufen. Als sie dann ihr Handy klingeln hörte, überlegte sie, wer könnte mich anrufen? Ich habe diese Nummer doch niemandem gegeben. Das Erinnern und das Vergessen sind auch Teil unserer ewigen Reise. Die Zeit, unsere Entscheidungsfreiheit und unser Gedächtnis helfen uns zu lernen, zu wachsen und an Glauben zuzunehmen. In einem bekannten Kirchenlied heißt es, den Namen Jesu ehren wir, Lob er und Preis sei ihm, bezeugt nun auf immer da, dass ihr seid all sein Gut. Jede Woche, wenn wir vom Abendmahl nehmen, geloben wir, immer an Jesus Christus zu denken. Es gibt zahlreiche Schriftstellen zu dem Wort denken oder ähnlichen Begriffen und ich greife auf einige wenige zurück, um 6 Anregungen zu geben, wie wir immer an ihn denken können. Erstens, wir können immer an ihn denken, indem wir auf seine Bündnisse, Verheißungen und Zusicherungen vertrauen. Der Herr denkt an seine ewigen Bündnisse von der Zeit Adams an bis zu dem Tag, da Adams Nachkommen die Wahrheit annehmen und nach oben schauen, dann wird Zion nach unten schauen und alle Himmel werden vor Frohsinn erbeben und die Erde wird vor Freude erzittern. Der Herr denkt an seine Verheißungen. Dazu gehören die Verheißungen, dass er das zerstreute Israel durch das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus sammeln wird, sowie die Verheißungen an alle Mitglieder und Missionare, die an den Wert der Seelen denken. Der Herr denkt an Nationen und Völker und macht ihnen Mut. In unseren Tagen, da alles in Bewegung und in Aufruhr ist, vertrauen einige auf ihre Stärke durch Wagen und die anderen durch Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes, der die Zukunft lenkt, wie er auch die Vergangenheit gelenkt hat. In schweren Zeiten denken wir daran, dass es nicht das Werk Gottes ist, das vereitelt wird, sondern das Werk der Menschen. Zweitens, wir können immer an ihn denken, indem wir unser Leben lang seine Hand dankbar anerkennen. Die Hand des Herrn in unserem Leben Wie die Hand des Herrn in unserem Leben wirkt, lässt sich oft im Nachhinein am deutlichsten erkennen. Der christliche Philosoph Søren Kierkegaard hat es so ausgedrückt, das Leben muss rückwärts verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Meine liebe Mutter feierte neulich ihren 90. Geburtstag. Sie bezeugte voller Dankbarkeit, dass Gott sie zu jedem wichtigen Zeitpunkt in ihrem Leben gesegnet hat. Unsere Familiengeschichte, Familientraditionen und Familienbande helfen uns, die Erinnerung an Vergangenes zu schätzen und bieten zugleich Muster und Hoffnung für die Zukunft. Priestertumsvollmachtslinien und patriarchalische Segen geben Zeugnis für das Wirken der Hand Gottes über Generationen hinweg. Haben Sie sich schon einmal als Ihr eigenes lebendiges Buch der Erinnerung betrachtet, das widerspiegelt, woran und wie Sie sich erinnern? Beispielsweise wollte ich, als ich jünger war, unbedingt in der Schulmannschaft Basketball spielen. Ich übte und übte. Eines Tages zeigte der Trainer auf 2 unserer erstklassigen Spieler, 1,93 Meter und 1,88 Meter groß und sagte zu mir, ich kann dich in die Mannschaft aufnehmen, aber du wirst wahrscheinlich nie spielen. Ich weiß noch, dass er mich dann freundlich ermutigte, warum probierst du es nicht mit Fußball? Da wärst du gut. Meine Familie jubelte, als ich mein erstes Tor schoss. Wir können an diejenigen denken, die uns durch Ehrlichkeit, Güte, Geduld und Ermutigung eine Chance und eine zweite Chance gegeben haben. Und wir können jemand werden, an den andere denken, weil wir da waren, als sie dringend Hilfe brauchten. Dankbar an die Hilfe anderer und die Führung und den Einfluss des Heiligen Geistes zu denken, ist also eine Möglichkeit, an Jesus Christus zu denken. Auf diese Weise denken wir an unsere vielen Segnungen und sehen, was Gott getan hat. Drittens, wir können immer an ihn denken, indem wir auf die Zusicherung des Herrn vertrauen. Wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Wenn wir vollständig umkehren, wozu gehört, dass wir unsere Sünden bekennen und davon lassen, wird unsere Schuld weggefegt und wir fragen wie Enos, Herr, wie geht das zu? Wir hören dann die Antwort, wegen deines Glaubens an Christus und werden aufgefordert, ihn im Gedächtnis zu behalten. Sobald wir umgekehrt sind und Priestertumsführer uns für würdig erklärt haben, brauchen wir diese vergangenen Sünden nicht mehr wieder und wieder zu bekennen. Würdig zu sein bedeutet nicht vollkommen zu sein. Gottes Plan des Glücklichseins macht uns Mut auf unserem Lebensweg, demütig Frieden zu finden und eines Tages in Christus vollkommen zu werden und nicht wegen unserer jetzigen Unvollkommenheiten ständig besorgt, enttäuscht oder unglücklich zu sein. Denken Sie daran, der Heiland weiß all das über uns, was wir eigentlich lieber niemandem offenbaren möchten und liebt uns dennoch. Manchmal stellt das Leben unser Vertrauen in die Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Rechtsprechung des Heilands auf die Probe. Ebenso unser Vertrauen in seine befreiende Einladung, uns durch sein Sühnopfer heilen zu lassen und anderen und uns selbst zu vergeben. Eine junge Frau in einem anderen Land bewarb sich um eine Stelle als Journalistin, aber der Beamte, der Arbeitsplätze vergab, war herzlos. Er sagte zu ihr: "Mit meiner Unterschrift garantiere ich, dass Sie keine Journalistin werden, sondern Abwasserkanäle graben." Sie war die einzige Frau in einer Gruppe von Männern, die Abwasserkanäle grub. Jahre später wurde diese Frau Beamtin. Eines Tages kam ein Mann zu ihr, der ihre Unterschrift für eine Arbeitsstelle brauchte. Sie fragte: "Erinnern Sie sich an mich?" Er verneinte. Sie erklärte: "Sie erinnern sich nicht an mich, aber ich erinnere mich an Sie. Mit Ihrer Unterschrift haben Sie garantiert, dass ich nie Journalistin wurde. Mit Ihrer Unterschrift haben Sie dafür gesorgt, dass ich als einzige Frau in einer Gruppe von Männern Abwasserkanäle graben musste." Sie sagte zu mir: "Ich glaube, ich sollte diesen Mann besser behandeln, als er mich behandelt hat, aber ich habe nicht die Kraft dazu." Manchmal bringen wir diese Kraft nicht auf, aber wir finden sie, wenn wir an das Sühnopfer unseres Heilands Jesus Christus denken. Wenn Vertrauen missbraucht wird, Träume zerplatzen und Herzen immer wieder gebrochen werden, wenn wir uns Gerechtigkeit wünschen und Barmherzigkeit brauchen, wenn wir die Fäuste ballen und Tränen vergießen, wenn wir wissen müssen, woran wir festhalten und was wir loslassen sollen, können wir immer an ihn denken. Das Leben ist nicht so grausam, wie es manchmal scheint. Das unbegrenzte Mitgefühl des Heilands kann uns helfen, unseren Weg, unsere Wahrheit und unser Leben zu finden. Wenn wir an seine Worte und sein Beispiel denken, geben und nehmen wir keinen Anstoß. Der Vater eines Freundes arbeitete als Mechaniker. Seine ehrliche Arbeit war an seinen Händen sichtbar, selbst wenn er sie gründlich gewaschen hatte. Eines Tages sagte jemand im Tempel zu ihm, er solle sich die Hände waschen, bevor er im Tempel arbeite. Anstatt Anstoß zu nehmen, machte sich der gute Mann daran, zu Hause mit reichlich Spülmittel das Geschirr zu schrubben, bevor er in den Tempel ging. Er dient als Beispiel für diejenigen, die mit den reinsten Händen und dem lautesten Herz hinaufziehen zum Berg des Herrn und an seiner heiligen Stätte stehen. Wenn wir schlechte Gefühle oder Groll hegen oder verärgert sind oder wenn wir Grund haben, andere um Vergebung zu bitten, ist es jetzt Zeit zu handeln. Viertens, Christus fordert uns auf, daran zu denken, dass er uns jederzeit willkommen heißt. Wir lernen durch Fragen und Suchen. Aber bitte hören Sie mit dem Forschen nicht auf, bis Sie in T.S. Eliots Worten da ankommen, wo Sie angefangen haben und das Gefühl haben, zum ersten Mal da zu sein. Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie Ihr Herz erneut dem Buch Mormon, als ob es das erste Mal wäre. Bitte beten Sie erneut mit wirklichem Vorsatz, als ob es das erste Mal wäre. Vertrauen Sie jener ersten oder schwachen Erinnerung. Lassen Sie sie Ihren Glauben erweitern. Bei Gott gibt es keinen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Propheten aus alter und neuer Zeit bitten uns inständig, uns nicht wegen menschlicher Fehler und Schwächen, seien es die eines anderen oder unsere eigenen, die Wahrheiten, die Bündnisse und die erlösende Macht des wiederhergestellten Evangeliums entgehen zu lassen. Dies ist in der Kirche, in der jeder Einzelne durch seine unvollkommene Mitwirkung wächst, ganz besonders wichtig. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: "Ich habe euch nicht gesagt, ich sei vollkommen, aber in den Offenbarungen, die ich verkündet habe, ist kein Fehler." Fünftens. Wir können durch das Abendmahl am Sabbat immer an ihn denken. Gegen Ende seines irdischen Wirkens und zu Beginn seines Wirkens nach der Auferstehung nahm der Erlöser Brot und Wein und bat darum, dass wir an seinen Leib und sein Blut denken. Denn so oft ihr dies tut, werdet ihr dieser Stunde gedenken, da ich bei euch war. Beim heiligen Abendmahl bezeugen wir Gott Vater, dass wir willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote, die er uns gegeben hat, zu halten, damit sein Geist immer mit uns sei. Wir denken an ihn, wenn wir, wie Amulek uns auffordert, für unsere Felder, unsere Herden und unsere Familien beten und wenn wir an die Bedürftigen, die Nackten, die Kranken und die Bedrängten denken. Und schließlich sechstens. Der Heiland fordert uns auf, immer an ihn zu denken, wie er immer an uns denkt. In der neuen Welt ließ der auferstandene Erlöser die Versammelten einen nach dem anderen zu sich kommen, die Hände in seine Seite legen und die Nägelmale in seinen Händen und seinen Füßen fühlen. In den Heiligen Schriften wird die Auferstehung so beschrieben. Jedes Glied und Gelenk wird zu seiner rechten und vollkommenen Gestalt wiederhergestellt werden und auch nicht ein Haar des Hauptes wird verloren sein. Bitte denken Sie angesichts dessen einmal darüber nach, wie es sein kann, dass der vollkommene, auferstandene Körper des Erretters immer noch die Wunden in der Seite und die Nägelmale in den Händen und Füßen trägt. Zu manchen früheren Zeiten wurden Menschen durch die Kreuzigung hingerichtet, aber nur unser Heiland Jesus Christus trägt immer noch die Zeichen seiner reinen Liebe, wenn er uns mit in die Arme schließt. Nur er erfüllt die Prophezeiung, am Kreuz emporgehoben worden zu sein, damit er jeden von uns namentlich zu sich ziehen kann. Unser Erlöser verkündet, ja, sie mögen vergessen, doch ich werde dich nicht vergessen. Siehe her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Er bezeugt, ich bin es, der emporgehoben wurde. Ich bin Jesus Christus, der gekreuzigt wurde. Ich bin der Sohn Gottes. Ich gebe demütig Zeugnis und bete darum, dass wir immer an ihn denken, allzeit und in allem und überall, wo wir uns befinden mögen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Heutzutage gibt es schätzungsweise 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, was bedeutet, dass so gut wie jeder 122. Mensch aus seiner Heimat fliehen musste. Und die Hälfte davon sind Kinder. Es ist ernüchternd, wenn man sich diese Zahlen bewusst macht und überlegt, was das für das Einzelschicksal bedeutet. Ich bin zurzeit in Europa tätig. Dort sind im Lauf des vergangenen Jahres 1,25 Millionen Flüchtlinge aus den kriegsgebeutelten Gebieten im Nahen Osten und Afrika eingetroffen. Viele von ihnen kommen mit nichts als nur den Kleidern am Leib und dem, was sie in einem kleinen Beutel unterbringen konnten. Ein Großteil dieser Flüchtlinge ist sehr gebildet. Allesamt mussten ihr Zuhause, ihre Ausbildungsstätte oder ihren Arbeitsplatz verlassen. Auf Weisung der ersten Präsidentschaft arbeitet die Kirche mit 75 Hilfsorganisationen in 17 Ländern Europas zusammen. Diese Organisationen sind teils große internationale Verbände, teils kleine örtliche Initiativen. Einige sind staatliche Behörden, andere kirchliche oder weltliche Wohlfahrtseinrichtungen. Wir schätzen uns glücklich, dass wir mit den anderen, die sich seit Jahren in der Flüchtlingshilfe in aller Welt engagieren, zusammenarbeiten und von ihnen lernen können. Als Mitglieder der Kirche müssen wir nicht weit zurückblicken. Auch in unserer Geschichte finden sich ja Zeiten, da wir auf der Flucht waren und immer wieder gewaltsam von Haus und Hof vertrieben wurden. Schwester Linda Burton hat letztes Wochenende über das Thema Flüchtlinge gesprochen und die Frauen der Kirche gebeten, über die Frage nachzudenken, was wäre, wenn ihre Geschichte denn meine Geschichte wäre? Und vor gar nicht so vielen Jahren war es ja tatsächlich unsere Geschichte. In Regierungskreisen und in der Gesellschaft ist es ein brisantes Thema, für wen die Bezeichnung Flüchtling in Frage kommt und welche Art von Hilfe geleistet werden soll. Meine Gedanken sollen in keiner Weise zu dieser heißen Debatte beitragen oder als Kommentar zur Einwanderungspolitik verstanden werden, sondern sind auf die Menschen ausgerichtet, die durch Kriege, an denen sie keinerlei Schuld tragen, aus ihrem Zuhause und ihrer Heimat vertrieben worden sind. Der Erlöser weiß, wie Flüchtlingen zumute ist. Er war ja selbst einer. Als Kleinkind musste Jesus, um dem Schwert des Herodes zu entgehen, mit seiner Familie nach Ägypten fliehen. Im Laufe seines Wirkens wurde Jesus immer wieder angefeindet und befand sich in Lebensgefahr, und letztendlich unterwarf er sich den Absichten schlechter Menschen, die ihm nach dem Leben getrachtet hatten. Vielleicht ist es daher umso bemerkenswerter, dass er uns immer wieder auffordert, einander zu lieben, einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat, und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. In der Tat besteht ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, darin, für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und nach den Armen und Bedürftigen zu sehen und ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen, sodass sie nicht leiden. Es geht zu Herzen, wenn man sieht, wie Mitglieder in aller Welt so großzügig für diese Menschen spenden, die so viel verloren haben. Insbesondere in Europa habe ich miterlebt, wie viele Mitglieder sich aufraffen und großherzig und freudevoll der Seele Raum geben und dem innigen, angeborenen Drang folgen, sich ihrer notleidenden Mitmenschen anzunehmen. Die Kirche hat Notunterkünfte und medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. In Pfählen und Missionen wurden tausende Hygienepäckchen zusammengestellt. Andere Pfähle haben Lebensmittel, Trinkwasser, Kleidung, Regenmäntel, Fahrräder, Bücher, Rucksäcke, Lesebrillen und noch viel mehr gespendet. Von Schottland bis Sizilien leisten die Menschen auf jede erdenkliche Weise Hilfe. Ärzte und Krankenschwestern stellen ihre Dienste zur Verfügung, wenn Flüchtlinge nach der Überfahrt übers Meer völlig durchnässt, unterkühlt und oft auch traumatisiert ankommen. Mitglieder helfen den Flüchtlingen vor Ort bei der Eingliederung und bringen ihnen die Sprache ihres Gastlandes bei. Wieder andere muntern Kinder und Eltern dadurch auf, dass sie Spielzeug oder Malsachen beisteuern oder mit ihnen musizieren oder spielen. Manche nehmen gespendetes Garn sowie Strick- und Häkelnadeln mit und bringen den Flüchtlingen, ob jung oder alt, Stricken und Häkeln bei. Gestandene Mitglieder, die schon jahrelang in der Kirche tätig sind und Führungsaufgaben innegehabt haben, bezeugen, dass dieser Dienst an Menschen, die so unmittelbar in Not sind, ganz besonders lohnend und erfüllend ist. Die bittere Wirklichkeit dieser Umstände lässt sich erst begreifen, wenn man sie gesehen hat. Letzten Winter lernte ich in einem Übergangslager für Flüchtlinge auch eine schwangere Syrerin kennen, die verzweifelt sicherstellen wollte, dass sie ihr Kind nicht auf dem kalten Fußboden der riesigen Halle, in der sie untergebracht war, gebären müsse. In Syrien war sie Professorin an einer Universität gewesen. In Griechenland sprach ich mit einer Familie, die von der Überfahrt aus der Türkei in einem kleinen Schlauchboot durchnässt, durchfroren und verstört war. Als ich ihnen ins Gesicht sah und mir ihre Geschichte anhörte, von dem Terror, vor dem sie geflohen waren, und der gefährlichen Reise auf der Suche nach einem Ort der Geborgenheit, war ich zutiefst erschüttert. Hilfe und Beistand werden von einem großen Heer engagierter Helfer geleistet, darunter auch von vielen ehrenamtlichen Helfern. Ich habe erlebt, wie eine Schwester, die der Kirche angehört, monatelang die Nächte durchgearbeitet hat, um die unmittelbaren Bedürfnisse derer zu stillen, die von der Türkei aus nach Griechenland gekommen waren. Neben zahllosen weiteren Bemühungen leistete sie Erste-Hilfemaßnahmen für die, die sich in besonders kritischem Zustand befanden. Sie sorgte dafür, dass Frauen und Kinder, die alleine geflüchtet waren, versorgt werden, hielt diejenigen im Arm, die auf der Flucht Angehörige verloren hatten, und verteilte die begrenzten Mittel angesichts der grenzenlosen Not so gut wie möglich. Wie so viele andere ist sie buchstäblich ein dienender Engel, und ihre guten Taten werden nie vergessen, weder von den Menschen, denen sie geholfen hat, noch vom Herrn, in dessen Auftrag sie gehandelt hat. All diejenigen, die voll Hingabe wirken, um das Leid ihrer Mitmenschen zu lindern, sind dem Volk Almas sehr ähnlich. Und so, in ihren gedeihlichen Umständen, schickten sie keinen fort, der nackt war oder der hungrig war oder der durstig war oder der krank war oder den sie nicht gestärkt hatten. Darum waren sie freigebig zu allen, seien sie alt oder jung, seien sie geknechtet oder frei, seien sie männlich oder weiblich, sei es außerhalb der Kirche oder in der Kirche, und sahen bei denen, die bedürftig waren, nicht auf die Person. Wir müssen aufpassen, dass wir den Meldungen von der Not der Flüchtlinge gegenüber nicht abstumpfen, wenn der erste Schock vorüber ist. Der Krieg jedoch weitergeht und weitere Familien eintreffen. Millionen von Flüchtlingen in aller Welt, von deren Lage in den Nachrichten nicht länger die Rede ist, brauchen trotzdem noch dringend Hilfe. Wenn Sie sich jetzt fragen, was Sie tun können, dann bedenken Sie bitte, dass wir nicht zu Lasten unserer Familie oder anderer Verpflichtungen helfen sollen. Und wir sollen auch nicht von unseren Führungsbeamten erwarten, dass sie Dienstprojekte für uns auf die Beine stellen. Als Einzelner und als Familie können wir uns selbst an diesem großen humanitären Unterfangen beteiligen. Entsprechend der Aufforderung der ersten Präsidentschaft, dass wir uns weltweit in christlicher Weise an Dienstprojekten für Flüchtlinge beteiligen sollen, haben die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Damen und der Primarvereinigung die Hilfsaktion mit dem Titel »Ich war fremd« ins Leben gerufen. Schwester Burton hat diese Initiative letztes Wochenende in der Allgemeinen Schwesternversammlung vorgestellt. Viele nützliche Ideen, Hilfsmittel und Vorschläge, wie man helfen kann, werden auf der Internetseite ichwarfremd.lds.org vorgestellt. Begeben Sie sich zunächst auf die Knie. Beten Sie und überlegen Sie sich, wie Sie in Ihrer unmittelbaren Umgebung etwas bewirken können. Dort, wo Menschen bei der Eingliederung in ihre neuen Lebensumstände Hilfe brauchen. Das letztendliche Ziel besteht darin, diese Menschen in die Lage zu versetzen, arbeitsam wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie wir helfen und diesen Menschen einen Freundschaftsdienst erweisen können. Wir können umgesiedelten Flüchtlingen helfen, die Sprache ihres Gastlandes zu erlernen, sich neue berufliche Fertigkeiten anzueignen oder sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Wir können einer Familie oder einer alleinerziehenden Mutter helfen, sich in der neuen Kultur besser zurechtzufinden. Vielleicht bedarf es dazu bloß solcher Kleinigkeiten, wie mit ihnen einkaufen zu gehen oder sie zum Elternabend in die Schule zu begleiten. Manche Gemeinden und Pfähle arbeiten mit bekannten und vertrauenswürdigen Organisationen zusammen. Wenn es ihre Umstände erlauben, können sie auch die außerordentlichen humanitären Bemühungen der Kirche finanziell unterstützen. Jeder von uns kann sich außerdem besser über das Weltgeschehen informieren, aufgrund dessen diese Familien aus ihrer Heimat vertrieben werden. Wir müssen uns gegen Intoleranz aussprechen und uns für Verständigung und gegenseitige Achtung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Traditionen einsetzen. Wenn man Flüchtlingsfamilien persönlich kennenlernt und sich mit eigenen Ohren deren Geschichten anhört, anstatt nur die Meldungen in den Nachrichten zu verfolgen, sieht man vieles auf einmal ganz anders. Es entstehen echte Freundschaften und Mitgefühl und eine erfolgreiche Integration stellen sich dann leichter ein. Der Herr hat uns angewiesen, dass die Ziehungspfähle Schutz und eine Zuflucht vor dem Sturm bieten sollen. Wir selbst haben diese Zuflucht bereits. Kommen wir doch aus unserer Geborgenheit heraus und geben wir von dem ab, was bei uns im Überfluss vorhanden ist, nämlich Hoffnung und auf eine bessere Zukunft, Glauben an Gott und unsere Mitmenschen und Liebe, die über kulturelle und ideologische Unterschiede hinwegsieht auf die herrliche Wahrheit, dass wir alle Kinder des himmlischen Vaters sind. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Das Dasein als Flüchtling mag für die Betroffenen eine einschneidende Lebensphase sein, doch dass sie Flüchtlinge sind, sagt nichts über sie als Menschen aus. Wie für zahllose andere vor ihnen ist dies eine vorübergehende und hoffentlich kurze Lebensphase. Manche von ihnen werden Nobelpreisträger, arbeiten im öffentlichen Dienst, werden Ärzte, Wissenschaftler, Musiker, Künstler, religiöse Würdenträger oder bringen sich sonst in einem Bereich ein. Viele von ihnen sind das ja schon gewesen, bevor sie alles verloren haben. Die derzeitige Lebensphase sagt nichts über sie aus, doch unser Umgang mit ihnen sagt etwas über uns aus. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. auf ein Zeichen des Dirigenten stehen alle Anwesenden auf und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Herr und Gott der Himmelsheere. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgen Elder Kent F. Richards und Elder Paul V. Johnson von den 70ern. Anschließend singt der Chor »Der Morgen erwachet«.
Dies ist die 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Im Evangelium Jesu Christi ist der Erlösungsplan, den der Vater für den ewigen Fortschritt seiner Kinder aufgestellt hat, von zentraler Bedeutung. Dieser in neuzeitlicher Offenbarung dargelegte Plan hilft uns, vieles zu verstehen, dem wir in diesem Leben ausgesetzt sind. Ich spreche heute darüber, welche wichtige Rolle Gegensätze in diesem Plan spielen. Dieses Erdenleben dient den Kindern Gottes dazu, Erfahrungen zu sammeln, die sie brauchen, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Präsident Monson hat uns heute Vormittag hier so machtvoll erklärt, wir machen dadurch Fortschritte, dass wir Entscheidungen treffen. Dies stellt eine Prüfung dar, nämlich, dass wir zeigen, ob wir Gottes Gebote halten. Damit wir geprüft werden können, müssen wir selbstständig zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden können. Und diese Alternativen, die wir zum Ausüben unserer Entscheidungsfreiheit brauchen, erhalten wir wiederum durch Gegensätze. Auch der übrige Teil des Plans ist von entscheidender Bedeutung. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, was unvermeidlich ist, werden wir durch Sünde beschmutzt und müssen wieder rein gemacht werden, um weiter auf unsere ewige Bestimmung hinarbeiten zu können. Im Plan des Vaters ist ein Weg dafür vorgesehen. Der Weg, durch den die ewigen Forderungen der Gerechtigkeit befriedigt werden. Ein Erretter zahlt den Preis, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Dieser Erretter ist der Herr Jesus Christus, der einzig gezeugte Sohn von Gott, dem ewigen Vater, und durch sein Sühnopfer, sein Leiden, der Preis für unsere Sünden bezahlt wird, wenn wir davon umkehren. Eine der besten Erklärungen dafür, wozu Gegensätze dienen sollen, ist im Buch Mormon zu finden, und zwar in Lehis Unterweisung an seinen Sohn Jakob. Denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Wenn nicht, könnte Rechtschaffenheit nicht zustande gebracht werden, auch nicht Schlechtigkeit, weder Heiligkeit noch Elend, noch weder Gutes noch Böses. Darum, fuhr Lehi fort, hat der Herr Gott dem Menschen gewährt, für sich selbst zu handeln. Der Mensch könnte aber nicht für sich selbst handeln, wenn es nicht so wäre, dass er von dem einen oder dem anderen angezogen würde. Ende des Zitats. Ebenso erklärt der Herr in einer neuzeitlichen Offenbarung, und es muss notwendigerweise so sein, dass der Teufel die Menschenkinder versucht, sonst könnten sie nicht für sich selbst handeln. Zitat Ende. Gegensätze waren auch im Garten von Eden erforderlich. Hätten Adam und Eva nicht die Entscheidung getroffen, die die Sterblichkeit zur Folge hatte, erklärt Lehi, dann wären sie in einem Zustand der Unschuld verblieben und hätten nicht Gutes getan, denn sie kannten keine Sünde. Im Plan des Vaters und auch in der Auflehnung des Satans gegen diesen Plan ging es von Anfang an um Selbstständigkeit und um Gegensätze. Der Herr offenbarte Mose, dass der Satan beim Rat im Himmel danach trachtete, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten. Diese Vernichtung war Bestandteil der Bedingungen von Luzifers Plan. Er trat vor den Vater und sagte, siehe, hier bin ich, sende mich. Ich will dein Sohn sein und ich will die ganze Menschheit erlösen, dass auch nicht eine Seele verloren geht, und gewiss werde ich es tun. Darum gib mir deine Ehre. Der Satan wollte den Plan des Vaters also auf eine Weise ausführen, durch die die Absicht des Vaters vereitelt worden wäre und durch die er, also der Satan, die Herrlichkeit des Vaters erhalten hätte. Der Vorschlag des Satans hätte zu absoluter Gleichheit geführt. Dadurch wäre die ganze Menschheit erlöst worden und nicht eine Seele wäre verloren gegangen. Niemand hätte selbstständig sein oder Entscheidungen treffen können, wodurch Gegensätze überflüssig gewesen wären. Es hätte keine Prüfungen, keine Fehlschläge und keinen Erfolg gegeben. Es hätte kein Wachstum gegeben, um die Absichten des Vaters für seine Kinder zu verwirklichen. In den Heiligen Schriften wird berichtet, dass die Auflehnung des Satans zu einem Kampf im Himmel führte. Bei diesem erwarben sich bis auf ein Drittel alle Kinder Gottes dadurch, dass sie sich für den Plan des Vaters und gegen die Auflehnung des Satans entschieden, das Recht, im Erdenleben Erfahrungen zu sammeln. Der Satan wollte sich die Ehre und Macht des Vaters zu eigen machen. Darum, sagte der Vater, weil jener Satan sich gegen mich auflehnte, ließ ich ihn hinabwerfen. Und zwar mit allen Geistern, die ihre Entscheidungsfreiheit dazu genutzt hatten, ihm zu folgen. Der Satan und seine Anhänger wurden als Geister ohne Körper auf die Erde hinabgeworfen und führen nun die Kinder Gottes in Versuchung. Sie wollen sie täuschen und gefangen nehmen. So kommt es, dass der Böse, der sich auflehnte und danach trachtete, den Plan des Vaters zunichte zu machen, diesen vielmehr förderte. Denn durch Gegensätze werden Entscheidungen möglich. Und erst die Möglichkeit, richtige Entscheidungen treffen zu können, führt zu dem Wachstum, um das es im Plan des Vaters geht. Bezeichnenderweise ist die Versuchung zu sündigen nicht die einzige Art von Gegensatz im Erdenleben. Vater Lehi hat gelehrt, wenn der Fall nicht stattgefunden hätte, wären Adam und Eva in einem Zustand der Unschuld verblieben und hätten nicht Freude gehabt, denn sie kannten kein Elend. Ohne die Erfahrung von Gegensätzen im Erdenleben muss es notwendigerweise so sein, dass alles aus Teilen zu einem Ganzen zusammengesetzt ist, in dem es weder glücklich sein noch Elend gibt. Daher, so erklärte Vater Lehi weiter, nachdem Gott alles erschaffen hatte, damit er nun seine ewigen Absichten, was den Zweck des Menschen betrifft, zu Wege bringen konnte, musste es notwendigerweise so sein, dass es Gegensätze gab. Ja, die verbotene Frucht im Gegensatz zum Baum des Lebens, die eine war süß und die andere bitter. Seine Belehrung über diesen Teil des Erlösungsplans enden mit diesen Worten. Ich zitiere, aber siehe, alles geschah gemäß der Weisheit dessen, der alles weiß. Adam fiel, damit Menschen sein können, und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Unter den schwierigen Bedingungen, denen wir im Erdenleben ausgesetzt sind, gehören Gegensätze zu dem Plan, der uns hier hilft, zu wachsen. Ein jeder von uns wird durch Gegensätze geprüft. Einige dieser Prüfungen oder bestehen in der Versuchung zu sündigen. Einige bestehen in Herausforderungen des Erdenlebens und nicht in Sünden. Einige sind überwältigend, einige sind nur geringfügig, einige sind langwierig und andere nur von kurzer Dauer. Niemand ist davon ausgenommen. Gegensätze ermöglichen es uns zu wachsen, um einst so zu werden, wie es der Vater im Himmel möchte. Als Joseph Smith mit der Übersetzung des Buches Mormon zu Ende gekommen war, musste er noch einen Verleger finden, was nicht einfach war. Der Aufwand für dieses lange Manuskript und die Kosten für das Drucken und Binden tausender Exemplare waren beängstigend. Zuerst wandte Joseph sich an E.B. Grandin, einen Drucker in Palmyra, der sich jedoch weigerte. Dann suchte er einen anderen Drucker in Palmyra auf, der ihm ebenfalls eine Absage erteilte. Er reiste 40 Kilometer nach Rochester und fragte bei dem bekanntesten Drucker im Westen des Staates New York an, der ebenfalls ablehnte. Ein anderer Drucker in Rochester war zwar bereit, doch machten die Umstände diese Option unzumutbar. Wochen waren vergangen und Joseph muss angesichts des Widerstands bei der Erfüllung seines göttlichen Auftrags ratlos gewesen sein. Der Herr machte es ihm nicht leicht, aber er machte es möglich. Josephs fünfter Anlauf, ein zweiter Versuch bei Grandin, dem Drucker in Palmyra, war erfolgreich. Jahre danach litt Joseph während seiner monatelangen Gefangenschaft im Gefängnis zu Liberty. Als er um Hilfe betete, erklärte ihm der Herr, dass dies alles ihm Erfahrung bringen und ihm zum Guten dienen wird. Wir alle kennen andere Arten irdischer Gegensätze, die nicht durch unsere eigenen Sünden verursacht werden, wie zum Beispiel Krankheit, Behinderung und Tod. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, einige von Ihnen haben sich angesichts Ihres Leids vielleicht schon einmal beklagt und sich darüber gewundert, warum unser Vater im Himmel es zulässt, dass Sie die Schwierigkeiten durchmachen müssen, mit denen Sie gerade konfrontiert sind. Unser Erdenleben war nie dazu bestimmt, leicht oder immer angenehm zu sein. Unser Vater im Himmel weiß, dass wir durch schwierige Herausforderungen, herzzerreißenden Kummer und durch schwierige Entscheidungen lernen, uns entwickeln und geläutert werden. Ein jeder von uns macht dunkle Tage durch, wenn ein geliebter Mensch stirbt, oder schmerzliche Zeiten, wenn er krank ist. Und jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn einen die Menschen, die man liebt, scheinbar im Stich gelassen haben. Diese und andere Prüfungen stellen unsere Fähigkeit auszuharren wahrhaft auf die Probe. Ende des Zitats. Unsere Bemühungen, den Sabbat besser heilig zu halten, sind ein weniger aufreibendes Beispiel für Gegensätze. Der Herr hat uns geboten, den Sabbat heilig zu halten. Mit manchen Entscheidungen verstoßen wir möglicherweise gegen dieses Gebot. Doch andere Entscheidungen darüber, wie wir unsere Zeit am Sabbat verbringen, sind einfach eine Frage, ob das, was wir uns vorgenommen haben, lediglich gut oder besser oder sogar am besten ist. Im Buch Mormon werden drei Methoden beschrieben, mit denen der Teufel in den letzten Tagen arbeiten wird, und durch die der Gegensatz Versuchung verdeutlicht wird. Erstens wird er an jenem Tag im Herzen der Menschenkinder wüten und sie zum Zorn aufstacheln gegen das, was gut ist. Zweitens wird er Mitglieder beschwichtigen und sie in fleischlicher Sicherheit wiegen und sprechen, Zion gedeiht, alles ist wohl. Drittens wird er uns sagen, es gebe keine Hölle und ich bin kein Teufel, denn es gibt keinen. Und deshalb gibt es weder richtig noch falsch. Aufgrund dieser Gegensätze wurden wir gewarnt, in Zion nicht sorglos zu sein. In der heutigen Zeit scheinen die Kirche in ihrer göttlichen Mission und wir persönlich mit immer stärkeren Gegensätzen konfrontiert zu werden. Vielleicht ist es so, dass der Satan seinen Widerstand verstärkt, weil die Kirche an Stärke zunimmt und wir Mitglieder an Glauben und Gehorsam zunehmen, damit es für uns auch in Zukunft in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Mancher Widerstand kommt sogar von Mitgliedern der Kirche. Einige, die sich aufgrund ihrer eigenen Vernunft oder Weisheit prophetischem Rat widersetzen, drücken sich selbst den Stempel der kollegialen Opposition auf. Ein Begriff, der aus der Politik stammt. Auch wenn dieses Konzept für eine Demokratie angemessen ist, so gibt es in der Regierung des Reiches Gottes, wo zwar Fragen, aber kein Widerstand geschätzt wird, keinen Platz dafür. Ein weiteres Beispiel. Es gibt vieles aus der Anfangszeit der Geschichte unserer Kirche, etwa was Joseph Smith in allen möglichen Lebenslagen getan und unterlassen hat, was von einigen als Grundlage für ihren Widerstand verwendet wird. Ihnen allen sage ich, üben Sie Glauben aus und vertrauen Sie auf die Lehre des Herrn, dass wir sie an ihren Früchten erkennen werden. Die Kirche unternimmt große Anstrengungen, um vorhandene Berichte offenzulegen. Doch nach allem, was wir herausgeben können, bleiben unsere Mitglieder manchmal trotzdem mit grundlegenden Fragen zurück, die durch Studium allein nicht geklärt werden können. Das ist der Gegensatz in allen Dingen, der sich durch die Geschichte der Kirche auftut. Manches kann man nur durch Glauben erfahren. Am meisten müssen wir unserem Glauben an das Zeugnis vertrauen, das wir vom Heiligen Geist empfangen haben. Selten greift Gott in die Selbstständigkeit eines seiner Kinder ein, indem er gegen einige Menschen einschreitet, damit andere Hilfe erhalten. Doch er macht uns die Lasten unserer Bedrängnisse leicht und gibt uns Kraft, damit wir sie tragen können, so wie beim Volk Almas im Land Helam. Er bewahrt uns zwar nicht vor jeder Naturkatastrophe, er hört aber unsere Gebete wie bei dem ungewöhnlich heftigen Zyklon, der die Weihung des Tempels in Fiji zu verhindern drohte. Oder er grenzt Auswirkungen ein. Oder wendet sie ab, wie bei dem Terroranschlag am Brüsseler Flughafen, bei dem 4 Missionare lediglich Verletzungen erlitten. Trotz all der Gegensätze in diesem Leben hat Gott versichert, dass er unsere Bedrängnisse zu unserem Gewinn weihen wird. Uns wurde auch gesagt, dass wir unsere Erfahrung im Erdenleben und seine Gebote im Zusammenhang mit dem großen Plan der Erlösung sehen müssen, durch den wir den Sinn des Lebens kennen und wissen, dass es einen Erretter gibt. In seinem Namen lege ich für die Wahrheit all dessen Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Nur wenige Monate vor seinem Tod kam Joseph Smith mit den 12 zusammen. Sie sprachen darüber, was die Kirche in jener schwierigen Zeit am meisten brauche. Der Prophet sagte zu ihnen, wir brauchen den Tempel mehr als alles andere. Gewiss braucht jeder von uns samt seiner Familie in diesen schwierigen Zeiten den Tempel mehr als alles andere. Unlängst nahm ich an einer Tempelweihung teil. Es war ein zu Herz gehendes Ereignis. Die Tage der offenen Tür waren bestens organisiert. Ich sprach mit vielen Besuchern, die den Tempel besichtigten. Es gab ein hervorragendes Kulturprogramm, das von begeisterten Jugendlichen dargeboten wurde. Darauf folgten die wunderbaren Weihungsversammlungen. Es herrscht ein besonderer Geist. Viele Menschen war dies ein Segen. Am nächsten Vormittag stiegen meine Frau und ich ins Taufbecken und führten für einige unserer Vorfahren die Taufe durch. Als ich den Arm hob, um diese heilige Handlung zu vollziehen, war ich von der Macht des Geistes nahezu überwältigt. Mir wurde wieder einmal bewusst, dass die wahre Kraft des Tempels in den Verordnungen liegt. Der Herr hat kundgetan, dass die Fülle des melchisedekischen Priestertums im Tempel und seinen Verordnungen liegt. Denn darin werden die Schlüssel des heiligen Priestertums ordiniert, damit ihr Ehre und Herrlichkeit empfangen könnt. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Diese Verheißung gilt für Sie und für Ihre Familie. Es liegt an uns, das anzunehmen, was der Vater uns gibt. Denn dem, der empfängt, wird reichlicher gegeben werden, nämlich Macht. Macht, alles zu empfangen, was Gott geben kann. Und wird jetzt und in Ewigkeit Macht, Söhne und Töchter Gottes zu werden, die Mächte des Himmels zu erleben, in seinem Namen zu sprechen und die Macht seines Geistes zu empfangen. Diese Mächte stehen einem jeden von uns persönlich durch die Verordnungen und Bündnisse des Tempels offen. In einer großartigen Vision sah Nephi unsere Zeit. Und es begab sich, ich, Nephi, sah die Macht des Lammes Gottes, dass sie auf die Heiligen der Kirche des Lammes herabkam und auf das Bundesvolk des Herrn, das über das ganze Antlitz der Erde zerstreut war, und sie waren mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Vor kurzem war es mir vergönnt, mit Präsident Russell M. Nelson und seiner Familie anlässlich der Tage der offenen Tür in einen Tempel zu sein. Die Familie stand um den Siegelungsaltar herum. Er erklärte ihnen, dass alles, was wir in der Kirche tun, jede Versammlung, jede Aktivität, jeder Unterricht und jedes Dienstprojekt dazu dient, uns darauf vorzubereiten, zum Tempel zu kommen und am Altar zu knien, um all die verheißenen Segnungen des Vaters für die Ewigkeit zu empfangen. Wenn uns die Segnungen des Tempels bewusst werden, wendet sich unser Herz unseren Angehörigen zu, den Lebenden und den Verstorbenen. Unlängst wurde ich dessen Zeuge, wie drei Generationen gemeinsam Taufen für ihre Verstorbenen durchführten, für ihre Vorfahren durchführten. Selbst die Großmutter machte mit, auch wenn ihr etwas mulmig zumute war, bei dem Gedanken, nun untergetaucht zu werden. Doch als sie aus dem Wasser kam und ihren Mann umarmte, weinte sie vor Freude. Der Großvater und der Vater tauften sich dann gegenseitig und sie tauften auch viele Enkelkinder. Kann eine Familie gemeinsam eine noch größere Freude erleben? Jeder Tempel hat Zeiten festgesetzt, die vorrangig den Familien vorbehalten sind, die gemeinsam das Taufbecken nutzen wollen. Kurz vor seinem Tod hatte Präsident Joseph F. Smith die Vision von der Erlösung der Toten. Er erklärte, dass die Bewohner der Geisterwelt ganz und gar auf die Verordnungen angewiesen sind, die wir stellvertretend für sie auf uns nehmen. In der Schrift heißt es, die Toten, die umkehren, werden erlöst werden, indem sie den Verordnungen des Hauses Gottes gehorsam sind. Zwar vollziehen wir die Verordnungen zu ihren Gunsten, doch sie gehen jedes Bündnis einer jeden Verordnung selbst ein und werden dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Im Tempel ist der Schleier wahrlich dünn für uns und für sie teilt er sich dort zur Gänze. Was ist denn nun unsere ureigenste Aufgabe im Rahmen dieser Arbeit als Tempelbesucher ebenso wie als Tempelarbeiter? Der Prophet Joseph Smith hat den Heiligen im Jahr 1840 gesagt, beträchtliche Anstrengungen müssen unternommen werden und es werden Mittel gebraucht. Und da das Werk, Tempel zu bauen, in Rechtschaffenheit beschleunigt werden muss, kommt es den Heiligen zu, in ihrem Sinn die Wichtigkeit all dessen abzuwägen und dann geeignete Schritte zu unternehmen, um sie in die Tat umzusetzen. Sie sollen sich mit Mut wappnen und sich entschließen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun und sich mit so großem Interesse einzusetzen, als ob die ganze Arbeit nur von ihnen abhänge. Im Buch Offenbarung lesen wir, wer sind diese, die weiße Gewänder tragen und woher sind sie gekommen? Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Können Sie sich vor Ihrem geistigen Auge diejenigen vorstellen, die heutzutage im Tempel dienen? In den 150 Tempeln, die derzeit weltweit in Betrieb sind, gibt es mehr als 120.000 Verordnungsarbeiter. Und doch könnten sogar noch mehr diesen Vorzug genießen. Als Präsident Gordon B. Hinckley ankündigte, dass es in aller Welt viele kleinere Tempel geben solle, sagte er, alle Tempelarbeiter wären Einheimische, die in ihrer Gemeinde und ihrem Pfahl auch noch in anderen Ämtern tätig wären. Normalerweise werden Tempelarbeiter für 2 bis 3 Jahre berufen und können diese Zeit noch verlängern. Es soll aber nicht so sein, dass man die Berufung so lange ausübt, bis man nicht mehr kann. Viele altgediente Tempelarbeiter tragen nach ihrer Entlassung die Liebe zum Tempel weiterhin in sich und geben neuen Arbeitern die Chance zum Dienen. Vor fast 100 Jahren sagte Apostel John A. Widsoe, wir brauchen mehr Arbeiter, die dieses wunderbare Werk verrichten. Für die Tempelarbeit brauchen wir mehr Bekehrte jedweden Alters. Die Zeit ist gekommen, da sich Menschen jeder Altersgruppe aktiv an diesem neuen Tempelwerk beteiligen sollen. Die Tempelarbeit ist für die Jungen und die Aktiven ebenso nutzbringend wie für die Älteren, die schon viele Lasten auf sich genommen haben. Ein junger Mann braucht seinen Platz im Tempel sogar noch mehr als sein Vater oder Großvater, die durch ihre Lebenserfahrung gefestigt sind. Und ein junges Mädchen, das gerade seinen Lebensweg beginnt, braucht den Geist, den Einfluss und die Vorgaben, die einem zuteil werden, wenn man sich an den heiligen Handlungen des Tempels beteiligt. In vielen Tempeln stützt sich der Tempelpräsident auch auf neu berufene Missionare, die bereits das Endowment haben. Junge Männer und Frauen, die nur kurz als Verordnungsarbeiter dienen, bevor sie an die Missionarschule gehen. Diese jungen Leute werden nicht nur selbst durch Dienen gesegnet, sondern sie tragen dadurch zur Schönheit und zur geistigen Gesinnung für alle bei, die dort im Tempel dienen. Ich habe etliche junge Männer und Frauen, die vor oder nach ihrer Mission im Tempel gedient haben, gebeten, uns ihre Gedanken mitzuteilen. Sie beschrieben ihre Empfindungen mit diesen Worten. Wenn ich im Tempel diene, spüre ich, dass ich meinem Vater und dem Erretter noch näher bin. Verspüre ich rundum Frieden und Glück. Habe ich das Gefühl, zu Hause zu sein. Werde ich geheiligt und erlange Kraft und Stärke? Spüre ich, wie wichtig diese heiligen Bündnisse sind? Wird der Tempel ein Teil von mir? Sind uns diejenigen, denen wir bei den heiligen Handlungen dienen, nahe? Erhalte ich Kraft, Versuchungen zu widerstehen? Und der Tempel hat mein Leben für immer verändert. Im Tempel zu dienen ist ein erfüllendes, machtvolles Erlebnis für Menschen jedweden Alters. Sogar einige frisch verheiratete Ehepaare dienen gemeinsam im Tempel. Präsident Nelson hat gesagt, der gemeinsame Dienst im Tempel ist für die Familie etwas sehr Erhebendes. Als Verordnungsarbeiter können sie für ihre Vorfahren heilige Handlungen nicht nur empfangen, sondern auch dabei amtieren. Präsident Wilford Woodruff hat gesagt, was für eine größere Berufung könnte ein Mensch auf Erden innehaben, als in seinen Händen die Macht zu halten, sich aufzumachen und in den errettenden heiligen Handlungen zu amtieren. Sie werden in Gottes Hand ein Werkzeug zur Errettung jeder Seelen. Den Menschenkindern ist sonst nichts Vergleichbares gegeben. Und weiter sagte er, sie empfangen die süßen Einflüsterungen des Heiligen Geistes und von Zeit zu Zeit empfangen sie die Schätze des Himmels und den Dienst von Engeln. Das ist alles wert, was ihr oder ich in den wenigen Jahren, die wir hier im Fleische verbringen, opfern können. Präsident Thomas S. Monson hat uns unlängst daran erinnert, dass die Segnungen des Tempels von unschätzbarem Wert sind. Kein Opfer ist zu groß. Kommen Sie zum Tempel. Kommen Sie oft. Kommen Sie mit Ihrer Familie und um Ihrer Familie willen. Kommen Sie und helfen Sie auch anderen dabei. Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen? Meine Brüder und Schwestern, Sie sind es. Sie, die Sie die heiligen Handlungen des Tempels empfangen und Ihre Bündnisse selbst unter Opfern halten. Sie, die Sie ihrer Familie helfen, die Segnungen des Dienens im Tempel kennenzulernen und die anderen auf dem Weg dorthin helfen. Vielen Dank dafür, dass Sie dienen. Ich bezeuge, dass jeder Tempel ein heiliges, geheiligtes Gotteshaus ist, und dass jeder von uns darin etwas über die Macht des Göttlichen erfahren und sie erleben kann. Im Namen Jesu Christi. Amen.
A week ago was Easter.
Vor einer Woche war Ostern und unsere Gedanken galten erneut dem Sühnopfer und der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Im vergangenen Jahr habe ich ungewöhnlich viel und sehr eingehend über die Auferstehung nachgedacht. Vor fast einem Jahr verstarb unsere Tochter Alisa. Knapp 8 Jahre lang hat sie gegen den Krebs angekämpft. Sie hatte etliche Operationen und Behandlungen hinter sich und aufregende Wunder, aber auch bittere Enttäuschungen erlebt. Wir mussten mit ansehen, wie sich ihr Zustand gegen Ende ihres Erdenlebens zunehmend verschlechterte. Es war qualvoll, zu erleben, was mit unserer kostbaren Tochter geschah, unserem kleinen Baby mit strahlenden Augen, das zu einer talentierten und wunderbaren Frau, Ehefrau und Mutter herangewachsen war. Ich glaubte, mein Herz würde daran zerbrechen. Letztes Jahr zur Osterzeit, etwa einen Monat vor ihrem Ableben, schrieb Alisa: Ostern erinnert mich an all das, was ich mir erhoffe. Eines Tages geheilt und wieder ganz gesund zu sein. Eines Tages werde ich nichts mehr aus Metall oder Kunststoff in mir haben. Eines Tages werden mein Herz und meine Gedanken nicht mehr von Angst erfüllt sein. Ich bete nicht darum, dass das bald geschehen möge, aber ich bin froh, dass ich zutiefst an ein schönes Leben nach dem Tod glaube. Durch die Auferstehung Jesu Christi erfüllt sich genau das, worauf Alisa gehofft hatte. Und auch jeder von uns wird dadurch mit Hoffnung erfüllt. Präsident Gordon B. Hinckley bezeichnete die Auferstehung als das größte Ereignis, das sich in der Menschheitsgeschichte zugetragen hat. Die Auferstehung wird durch das Sühnopfer Jesu Christi zu Wege gebracht. Sie ist Dreh- und Angelpunkt im großen Erlösungsplan. Wir sind Geistkinder himmlischer Eltern. Wenn wir zur Erde kommen, vereint sich unser Geist mit unserem Körper. Wir erleben die Freuden und Herausforderungen des Erdenlebens. Wenn jemand stirbt, trennt sich sein Geist von seinem Körper. Durch die Auferstehung wird der Geist wieder mit dem Körper vereint, diesmal jedoch mit einem unsterblichen und vollkommenen Körper, frei von Krankheit, Schmerz oder sonstigen Problemen. Nach der Auferstehung werden Geist und Körper nie mehr voneinander getrennt, denn die Auferstehung des Erretters brachte den vollständigen Sieg über den Tod. Damit wir unsere ewige Bestimmung erlangen können, muss die unsterbliche Seele, nämlich Körper und Geist, in Ewigkeit vereint sein. Sind Geist und unsterblicher Körper untrennbar miteinander verbunden, können wir eine Fülle der Freude empfangen. Ohne die Auferstehung könnten wir dies nicht, sondern müssten für immer im Elend verbleiben. Selbst treue und rechtschaffende Menschen betrachten die Trennung von Körper und Geist als Gefangenschaft. Durch die Auferstehung werden wir aus dieser Gefangenschaft befreit. Sie erlöst uns von den Banden oder Ketten des Todes. Für die Erlösung brauchen wir sowohl unseren Geist als auch unseren Körper. Jeder von uns hat physische, psychische oder seelische Beschwerden oder Schwächen. Einige dieser Herausforderungen scheinen heute noch unüberwindbar, doch eines Tages werden sie bewältigt sein. Nach der Auferstehung werden uns diese Probleme nicht länger plagen. Alisa hatte die Überlebensrate für Patienten mit ihrer Krebserkrankung recherchiert und sie war nicht gerade vielversprechend. Sie schrieb: Es gibt ein Heilmittel, darum habe ich keine Angst. Jesus hat bereits meinen und auch euren Krebs geheilt. Wir können das Wort Krebs durch eine andere körperliche, psychische oder seelische Erkrankung ersetzen, der wir ausgesetzt sind. Dank der Auferstehung werden wir von jeglicher Krankheit geheilt. Über das größte Heilmittel, dem Wunder der Auferstehung, verfügt die moderne Medizin nicht, Gott aber schon. Wir wissen, dass es möglich ist, weil der Erlöser auferstanden ist und auch die Auferstehung jedes Einzelnen von uns zustande bringen wird. Die Auferstehung des Retters ist Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist und dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Es könnte keinen überzeugenderen Beweis für seine Göttlichkeit geben, als den, dass er mit einem unsterblichen Körper aus dem Grab hervorkam. Wir wissen von Augenzeugen der Auferstehung zur Zeit des Neuen Testaments. Neben den Männern und Frauen, über die wir in den Evangelien lesen, haben wir durch das Neue Testament die Gewissheit, dass Hunderte von Menschen den auferstandenen Herrn gesehen haben. Und im Buch Mormon erfahren wir von Hunderten weiteren. Die Menge ging hin und legte ihre Hände in seine Seite. Sie sahen mit eigenen Augen und fühlten mit eigenen Händen und wussten mit Gewissheit und gaben Zeugnis, dass er es war, von dem die Propheten geschrieben hatten, er werde kommen. Diesen Zeugen aus alter Zeit schließen sich Zeugen aus den letzten Tagen an. So wurde diese Evangeliumszeit damit eingeleitet, dass Joseph Smith den auferstandenen Erlöser und auch den Vater sah. Zudem haben lebende Propheten und Apostel Zeugnis für den auferstandenen, lebendigen Christus abgelegt. Wir können also sagen, dass auch uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt. Und jeder, der durch die Macht des Heiligen Geistes weiß, dass das, was wir zu Ostern feiern, tatsächlich geschehen ist, dass es die Auferstehung wirklich gibt, ist Teil dieser Wolke von Zeugen. Dadurch, dass der Erretter tatsächlich auferstanden ist, kann aus unserem seelischen Schmerz Hoffnung entspringen. Denn mit der Auferstehung geht die Gewissheit einher, dass alle anderen Verheißungen des Evangeliums genauso wahr sind. Verheißungen, die nicht weniger wundersam sind. Wir wissen, dass Christus die Macht hat, uns von all unseren Sünden zu reinigen. Wir wissen, dass er all unsere Schwächen, Schmerzen und Ungerechtigkeiten, die wir erleiden, auf sich genommen hat. Wir wissen, dass er von den Toten auferstanden ist, mit Heilung in seinen Flügeln. Wir wissen, dass er uns heilen kann, und zwar ausnahmslos alle Gebrechen. Wir wissen, dass er alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Wir wissen, dass wir vollkommen gemacht werden können durch Jesus, der dieses vollkommene Sühnopfer bewirkt hat, wenn wir nur Glauben aufbringen und ihm nachfolgen. Ziemlich zum Schluss seines inspirierenden Oratoriums hat Händel im Messias die Worte des Apostel Paulus, seine Freude an der Auferstehung, mit herrlicher Musik vertont. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich bin für die Segnungen dankbar, die uns aufgrund des Sühnopfers und der Auferstehung des Herrn Jesus Christus zuteil werden. Für jeden, der einmal ein Kind zu Grabe tragen musste, der den Sarg eines Ehepartners beweint oder den Tod von Vater, Mutter oder eines anderen lieben Menschen betrauert hat, ist die Auferstehung eine Quelle großer Hoffnung. Wie wundervoll wird es doch sein, sie alle wiederzusehen, nicht nur als Geist, sondern mit auferstandenem Körper. Ich sehne mich danach, meine Mutter wiederzusehen, zu fühlen, wie sie mich sanft berührt und in ihre liebevollen Augen zu schauen. Ich möchte das Lächeln meines Vaters sehen, sein Lachen hören und ihn als auferstandenes, vollkommenes Wesen erleben. Mit Glauben sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie die Probleme der Welt und der Stachel des Todes Alisa nichts anhaben können. Eine auferstandene, vollkommen gemachte Alisa, siegreich und mit einer Fülle der Freude. Vor einigen Jahren schrieb sie zu Ostern ganz schlicht: Christi Name bringt Leben. So viel Hoffnung, jederzeit und durch alles. Ostern bedeutet mir viel. Es erinnert mich daran. Ich gebe Zeugnis, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Jesus Christus lebt. Und dank ihm werden auch wir wieder leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Brüder und Schwester, liebe Freunde, am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und die mit erbaulicher Musik, die uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Lasst uns nochmals singen«. Das Schlussgebet spricht Elder Shane M. Bowen von den 70ern. Damit ist die Konferenz dann beendet.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, können Sie sich auch nur im Geringsten vorstellen, fällt es Ihnen auch nur im Geringsten ein, wie auch immer ich das sagen könnte, wie gern wir Sie haben?
For 10 hours, you watch.
10 Stunden lang schauen Sie zu und starren auf ein Gesicht, das an diesem Rednerpult steht, eins nach dem anderen. Aber in diesen 10 Stunden, die wir hinter diesem Pult sitzen, halten wir unseren Blick starr auf Sie gerichtet. Sie begeistern uns bis ins tiefste Innerste unserer Seele. Ob es nun die 21.000 hier im Konferenzzentrum sind oder die Massen in den weit entfernten Gemeindehäusern, letzten Endes Millionen weltweit, die sich weit ab zu Hause die Konferenz anschauen und sich vielleicht um einen Computerbildschirm drängen. Jedenfalls, hier und dort, Stunde für Stunde sind Sie dabei und Sie tragen dabei Ihre Sonntagskleidung. Und Sie zeigen sich von Ihrer besten Seite. Sie singen, Sie beten, wo auch immer Sie sind in der Welt. Sie hören zu. Und sie üben Glauben aus. Sie sind das Wunder dieser Kirche. Und dafür haben wir sie lieb. Was für eine bemerkenswerte, wunderbare Generalkonferenz das doch einmal mehr war. Vor allem sind wir durch Präsident Monsons Anwesenheit gesegnet worden und durch seine prophetischen Botschaften. Präsident, wir haben Sie lieb. Wir beten für Sie. Wir danken Ihnen. Und vor allem, wir halten zu Ihnen. Wir sind dankbar, dass wir von Ihnen, Ihren wunderbaren Ratgebern, und so vielen unserer sonstigen guten Führer und Führerinnen unterwiesen wurden, die an dieses Pult getreten sind. Und wie es immer bei der Konferenz ist, haben wir wieder und wieder vorzügliche Musik gehört. Man hat inständig für uns gebetet und uns eindringlich zugeredet. Der Geist des Herrn war wahrhaftig in reichem Maßen hier. Was für ein inspirierendes Wochenende das doch wieder war, und zwar in jeder Hinsicht. Nun kann ich ein paar Probleme sehen. Eins ist die Tatsache, dass ich jetzt das einzige Hindernis zwischen Ihnen und dem Nachtisch darstelle, den Sie sich für das Ende der Generalkonferenz immer bereitstellen.
I feel the weight of that burden.
Und diese Last, die lastet wirklich merklich und schwer auf mir. Das andere mögliche Problem könnte in diesem Foto bestehen, das ich vor kurzem im Internet gesehen habe. Ich bitte alle Kinder um Verzeihung, die sich jetzt unter dem Sofa verstecken. Doch Tatsache ist, dass keiner von uns möchte, dass all das Wunderbare, was wir an diesem Wochenende empfunden haben, morgen oder übermorgen verschwindet. Wir möchten an den geistigen Eindrücken, die wir hatten, und den inspirierten Lehren, die wir gehört haben, festhalten. Doch nach himmlischen Augenblicken im Leben werden wir unweigerlich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und müssen uns Umständen stellen, die alles andere als ideal sind. Davor hat uns Paulus gewarnt, als er schrieb: Erinnert euch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Der auf Erleuchtung folgende Andrang von Widrigkeiten kann sich auf vielerlei Art und Weise einstellen und es kann uns alle treffen. Sicherlich hat jeder, der einmal auf Mission war, schnell festgestellt, dass sich das Leben im Missionsgebiet von der exklusiven Atmosphäre in der Missionarsschule deutlich unterscheidet. So ergeht es uns auch nach einer erbaulichen Session im Tempel oder einer besonders geistigen Abendmahlsversammlung. Als Mose nach seinem außerordentlichen Erlebnis auf den Berg Sinai herabkam, stellte er fest, dass sein Volk ins Verderben lief und schnell vom Weg abgewichen war. Am Fuße des Berges war es eifrig dabei, sich ein goldenes Kalb zur Anbetung anzufertigen. Und dies geschah zur selben Zeit, als Jehova auf der Spitze des Berges dem Mose gebot: Du sollst neben mir keine anderen Götter haben und du sollst dir kein Gottesbild machen. An diesem Tag war Mose mit seiner Herde wandernder Israeliten keineswegs zufrieden. Während seines irdischen Wirkens nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg der Verklärung. Dort, so heißt es in der Schrift, leuchtete sein Gesicht wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Die Himmel taten sich auf, Propheten aus alter Zeit erschienen und Gott Vater sprach. Doch was fand Jesus vor, als er nach diesem zelestialen Erlebnis vom Berg hinabkam? Zuerst einmal stritten sich seine Jünger und deren Gegner, weil ein Segen, der einem Jungen gespendet worden war, nicht gewirkt hatte. Dann versuchte er seinen Jüngern zu erklären, jedoch erfolglos, wie sich später herausstellte, dass er schon bald an die Herrschenden ausgeliefert und von diesen getötet werden würde. Dann meinte jemand, dass irgendeine Steuerzahlung fällig sei, was umgehend erledigt wurde. Dann musste er einige der Jünger zurechtweisen, weil sie sich darüber stritten, wer von ihnen der Größte im Himmelreich sein würde. Aufgrund all dessen rief er irgendwann aus: O du ungläubige Generation, wie lange muss ich euch noch ertragen? Diese Frage musste er sich im Laufe seines irdischen Wirkens wohl mehr als einmal stellen. Wen wundert es da, dass er sich nach der gebeterfüllten Einsamkeit eines Berggipfels sehnte? Da wir alle von solchen geistigen Gipfeln wieder ins normale, wechselhafte Leben zurückkehren müssen, möchte ich Ihnen am Ende dieser Generalkonferenz Mut zusprechen. Erstens, wenn Sie in den kommenden Tagen nicht nur die Unzulänglichkeiten Ihrer Mitmenschen, sondern auch Aspekte Ihres eigenen Lebens wahrnehmen, die noch nicht mit den Botschaften übereinstimmen, die Sie dieses Wochenende gehört haben, seien Sie bitte nicht entmutigt und geben Sie nicht auf. Das Evangelium, die Kirche und diese wunderbaren halbjährlich stattfindenden Zusammenkünfte sollen Sie nicht entmutigen, sondern inspirieren und Ihnen Hoffnung machen. Nur der Widersacher, unser aller Feind, möchte uns davon überzeugen, dass die Ideale, die uns in der Generalkonferenz aufgezeigt werden, niederdrückend und unerreichbar sind, dass man sich doch gar nicht verbessern kann und dass keiner echten Fortschritt macht. Und warum möchte Luzifer uns das einreden? weil er weiß, dass er sich nicht verbessern kann, dass er keinen Fortschritt machen kann und dass es für ihn in alle Ewigkeit keine strahlende Zukunft gibt. Er ist ein elender Mann, der von ewigen Einschränkungen gebunden ist, und er möchte, dass auch wir elend sind. Fallen Sie nicht darauf herein. Mit der Gabe des Sühnopfers und der Kraft des Himmels auf unserer Seite können wir Fortschritt machen. Und das Wunderbare im Evangelium ist, dass es uns auch angerechnet wird, wenn wir uns bemühen, selbst wenn wir nicht immer erfolgreich sind. Als in den Anfängen der Kirche ein Streit darüber ausbrach, wer Anspruch auf die Segnung des Himmels hatte und wer nicht, verkündete der Herr dem Propheten Joseph Smith: Wahrlich, ich sage euch, die Gaben Gottes sind zum Nutzen derer gegeben, die mich lieben und meine Gebote halten, und zum Nutzen dessen, der dies zu tun trachtet. Wie dankbar sind wir doch alle für diesen Zusatz, der dies zu tun trachtet. Das lässt uns aufatmen, denn manchmal ist das alles, was wir schaffen. Wir können uns ein wenig mit diesem Gedanken trösten. Wenn Gott nur diejenigen belohnen würde, die vollkommen treu gewesen sind, dann wäre seine Liste eher kurz. Bitte denken Sie deshalb morgen und alle darauffolgenden Tage daran, dass der Herr diejenigen segnet, die sich verbessern möchten, die seine Gebote als notwendig annehmen und sich bemühen, sie zu halten, die christliche Eigenschaften schätzen und danach trachten, so gut sie nur können, sich diese anzueignen. Wenn Sie in Ihrem Bemühen stolpern, dann denken Sie daran, dass es uns allen so geht. Der Erretter hilft Ihnen dabei, weiterzumachen. Wenn Sie fallen, dann flehen Sie ihn um Kraft an, damit Sie wieder aufstehen können. Rufen Sie wie Alma: O Herr, Jesus, hab Barmherzigkeit mit mir. Er wird Ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Er wird Ihnen helfen, umzukehren und Dinge in Ordnung zu bringen, was es auch sei. Und gehen Sie weiter. Schon bald wird sich der Erfolg einstellen, nachdem Sie trachten. So wie du es von mir begehrst, so wird es dir geschehen. So die Worte des Herrn. Setze dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt, Gutes zu tun, ja, gerecht zu handeln, demütig zu wandeln, rechtschaffen zu richten. Dann wirst du empfangen, was auch immer du von mir in Rechtschaffenheit begehrst. Diese Lehre bedeutet mir sehr viel. Darin wird bestätigt, und das wieder und wieder, dass wir für unseren Wunsch, Gutes zu tun, gesegnet werden. Und wenn wir uns darum bemühen, gut zu sein. Außerdem werden wir daran erinnert, dass wir diese Segnung nur erlangen können, wenn wir sie anderen nicht verwehren. Wir müssen gerecht handeln und nie ungerecht. Wir müssen demütig wandeln und niemals hochmütig. Wir müssen Rechtschaften richten und nie selbstgerecht. Und niemals stolz oder ungerecht. Brüder und Schwestern, das wichtigste und oberste Gebot in alle Ewigkeit besteht darin, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lieben sollen. Doch die wichtigste und oberste Wahrheit in alle Ewigkeit besteht darin, dass Gott uns mit seinem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt. Diese Liebe ist der Grundstein der Ewigkeit und sie sollte der Grundstein unseres täglichen Lebens sein. Nur wenn uns diese Gewissheit in der Seele brennt, können wir die Zuversicht entwickeln, die wir brauchen, um weiterhin zu versuchen, uns zu verbessern, um uns weiter um Vergebung für unsere Sünden zu bemühen und auch unserem Nächsten diese Barmherzigkeit zu erweisen. Präsident George Q. Cannon hat einmal erklärt, ganz gleich wie schlimm die Prüfung, wie tief der Kummer, wie groß das Leid auch sein mag, Gott wird uns nie verlassen. Er hat es nie getan und wird es nie tun. Er kann es nicht. Es entspricht nicht seinem Wesen. Er wird uns immer beistehen. Wir mögen durch den Feuerofen gehen. Wir mögen durch tiefe Wasser gehen. Aber wir werden nicht verzehrt oder überwältigt. Wir werden aus all diesen Prüfungen und Schwierigkeiten besser und reiner hervorgehen. Wenn diese hoheitsvolle Zuwendung des Himmels, die sich am reinsten und vollkommen im Leben, Tod und Sühnopfer des Herrn Jesus Christus gezeigt hat, die große Konstante in unserem Leben darstellt, können wir den Folgen von Sünde und Dummheit unserer eigenen oder der anderer entgehen, in welcher Form sie uns auch im täglichen Leben begegnen mögen. Wenn wir Gott unser Herz geben und nach besten Kräften das Evangelium leben und den Herrn Jesus Christus lieben, werden der morgige Tag und auch alle anderen letztendlich herrlich sein. Und das auch, wenn wir das vielleicht nicht immer sofort erkennen. Und warum ist das so? Weil unser himmlischer Vater es so möchte. Er möchte uns segnen. In seinem barmherzigen Plan für seine Kinder geht es da gerade darum, dass sie ein lohnendes, erfüllendes und ewiges Leben haben. Dieser Plan beruht auf der Wahrheit, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bemühen Sie sich also weiterhin. Lieben Sie weiterhin. Vertrauen Sie weiterhin. Glauben Sie weiterhin. Machen Sie weiterhin Fortschritt. Im Himmel spornt man Sie an. Heute, morgen und für immer. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Rief Jesaja aus. Gott gibt dem Müden Kraft. Dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die aber, die ihm vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Denn der Herr, Gott, ergreift ihre rechte Hand und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich werde euch helfen. Brüder und Schwestern, möge der liebevolle Vater im Himmel uns morgen segnen, dass wir uns daran erinnern, was wir heute empfunden haben. Möge er uns segnen, dass wir geduldig und beharrlich nach den Idealen streben, die uns an diesem Konferenzwochenende verkündet worden sind. Und zwar in dem Bewusstsein, dass seine göttliche Liebe und unermüdliche Hilfe uns beistehen, selbst wenn es uns schwerfällt. Nein, besonders dann, wenn es uns schwerfällt. Wenn Ihnen die Maßstäbe des Evangeliums hoch erscheinen und die Verbesserungen, die Sie an sich vornehmen müssen und in den nächsten Tagen unerreichbar wirken, dann denken Sie daran, was Josua zu seinem Volk sagte, als es voller Angst in die Zukunft blickte. Heiligt euch, sagte er, denn morgen wird der Herr mitten unter euch Wunder tun. Ich spreche die gleiche Verheißung aus. Es ist die Verheißung dieser Konferenz. Die Verheißung dieser Kirche. Es ist die Verheißung dessen, der solche Wunder wirkt, Ja, der selbst, der wunderbare Ratgeber. Der starke Gott, der Fürst des Friedens ist. Für ihn gebe ich Zeugnis. Und für ihn stehe ich als Zeuge da. Und für ihn steht auch diese Konferenz als Zeuge da. Für sein beständiges Werk, das weitergeht in diesen letzten Tagen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, wir haben dich lieb und wir lieben auch deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind dankbar für deinen Plan des Glücklichseins. Wir wurden heute unterwiesen und erbaut durch die Macht des Heiligen Geistes. Wir möchten dich bitten, wenn wir jetzt rausgehen, dass wir in Heiligkeit vor dir wandeln können. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir uns dafür entscheiden, immer das Richtige zu tun. Und wir bitten dich, dass wir das umsetzen können, was wir heute von unserem Propheten Thomas S. Monson gehört haben. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.